espectáculo,
vista vol,
art,
teatro,
honor,
noticias,
dangubas,
mohrajan,
akhbar,
stages,
Zürich,
Hafel,
espectáculo,
Shahi,
festival, radio,
disfrute.
Vom 15. Juli bis zum 18. August ist das Lora in der Sommerpause. In der letzten Woche von der Sommerpause hört ihr das Endlos Sounds. 120 Stunden Live-Musik aus verschiedenen Orten in Zürich und natürlich auch immer auf 97,5 MHz. Bis dann spielen wir euch die besten Sendungen vom letzten Jahr.
Tauchen wir ein ins Archiv.
36 Grad und es wird noch heißer.
Ja, herzlich willkommen. Das 1. Mai-Komitee hat für uns den perfekten Einleitungssatz formuliert. Der Veranstaltungstitel «Wenn du Ärmer bist, musst du früher sterben» bringt die Problematik auf den Punkt, dass in der kapitalistischen Verwertungslogik Gesundheitsversorgung immer mehr zum Luxus wird. So das Komitee. Zu dieser Veranstaltung begrüßen wir Sie alle ganz herzlich. Wir freuen uns über das zahlreiche Erscheinen. Wir, das sind Nicole Wies, AL-Kantonsrätin und Schulpflegerin, AL gleich Alternative Liste, wir sind von der Alternativen Liste Zürich, David Winitzki, Mitglied der AL und Hausarzt im Ruhestand, passt irgendwie nicht so ganz, weil er ist alles andere als ruhig. Und mein Name ist Tanja Mag, ich bin für die AL im Gemeinderat in Zürich, vom Beruf Bildungsverantwortliche, ursprünglich Pflegefachfrau. Wir gestalten diesen Anlass folgendermaßen. Im ersten Teil werden wir Ihnen oder wird Ihnen David Winitzki in Referatform anhand von statistischen Erhebungen aufzeigen, wie Einkommen und Lebenserwartung, Einkommen und Bildung, Einkommen und Gesundheitsverhalten zusammen korrelieren. Im Anschluss werden Nicole Wies und ich zusammen in ein Gespräch gehen und Ihnen anhand von konkreten Beispielen, also Beispielen, die wir ausgewählt haben aus unserer politischen Arbeit, aufzeigen, wo die AL sich in diesem Themenfeld, das wir für heute gewählt haben, bewegt, wo wir agieren, wo wir ansetzen. Am Schluss haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder auch Ihre Ideen einzubringen. Wir sind gespannt auf Ihre eigenen Überlegungen und Gedanken und freuen uns auf eine interaktive Schlussphase dieses Podiums. Dann gebe ich das Wort an David Winitzki.
Guten Abend, liebe Anwesende. Freut mich, dass Sie das Thema interessiert. Es sind diese Besucher des 1. Mai-Festes und damit a priori kritische Leute. Sonst wärt ihr nicht hier. Und wenn man das sieht, ist die erste Frage, stimmt das überhaupt? Es stimmt. Die folgende Statistik ist nicht ganz taufrisch, aber sie ist vom 25 Jahre alt, aber es hat sich garantiert nichts verändert seither. Das sind links 5 Kolonnen Männer, rechts 5 Kolonnen Frauen, in Quintilen aufgeteilt vom Einkommen. Ganz linke Kolonne sind die ärmste, der ärmste Fünftel. Die fünfte Kolonne links und dort fünfte Kolonne rechts sind die reichsten Frauen und die reichsten Männer. Und die Statistik führt vor Augen, dass 31% der ärmsten Männer vor dem Pensionierungsalter sterben oder damals gestorben sind. Und bei den reichsten Fünftel sind es nur 13%. Damit ist der Titel schon bewiesen. Wenn man sagt, das sei allenfalls ein bisschen eine alte Statistik, da hat uns das Leibblatt der Bourgeoisie Schützenhilfe gegeben mit einem Titel vom 24. Februar dieses Jahres in der NZZ unter Wissen. Also es ist auch heute noch so, die NZZ bestätigt es. Wir wissen das allerdings schon sehr lange. Das ist nichts Neuerfundenes. Der Erste, der es eigentlich schon beschrieben hat, ist in Medizinerkreisen wohl bekannt, der Arzt Virchow, ein deutscher Arzt, Pathologe, Epidemiologe. Der hat schon Mitte 19. Jahrhundert die vermehrte Armut bei Kranken in der Not im Spessart 1852 oder in eine Typhusepidemie in Oberschlesien 48, 49 schon beschrieben, das war schon bekannt. Und von ihm stammt ein Satz, der mir sehr am Herzen liegt: Politik ist nichts weiter als Medizin im Großen. Und man kann es auch umkehren: Medizin ist nichts weiteres als Politik im Kleinen. Also Medizin ist alltäglich und hat viel mit der Politik zu tun, auf das kommen wir später noch zurück. Dem 1. Mai angepasst habe ich noch einen Zeugen aus früherer Zeit erwähnen wollen, nämlich Friedrich Engels, ein Fabrikantensohn aus England. Der hat den körperlichen Zustand des englischen Proletariates in diesem Büchlein von 1845 schon beschrieben, mit diesen Beispielen, die aus dem Buch zitiert sind. Also man weiß das schon lange. Das ist systemimmanent. Die Definition der Armut möchte ich kurz streifen. Man geht aus vom Medianlohn. Der Medianlohn ist tiefer als der Durchschnittslohn. Beim Durchschnittslohn heben die höchsten Einkommen den Durchschnitt an, der ist höher. Medianlohn heißt, die Hälfte der Lohnbezüger verdient weniger und die Hälfte der Lohnbezüger verdient mehr. Und das ist in Zürich im Moment 7.100, 2020, 7.114, heute noch ein bisschen höher. Also mit dem weiß man, dass die Hälfte mehr und die Hälfte weniger verdient. Ausgeschlossen sind die Kapitalbezüger und die Mietzinseintreiber. Das kommt dann natürlich, die sind höher. Natürlich muss man in Haushalten berechnen, dass ein zweiter Erwachsener dabei ist. Es gibt 50% mehr und für die Kinder 30% mehr. Das heißt, eine Normalfamilie, Papi, Mami, zwei Kinder, müssten im Medianlohn 15.000 haben und mit 7.500 sind sie arm. Vater, Mutter und zwei Kinder. Das bedingt Doppeljobs, sonst geht es nicht. Man erkennt sie auch, die Armut. Also da spielt mir natürlich meine Berufserfahrung ein bisschen mit, kommen in die Quere. Also man sieht es daran, wenn Leute klagen, dass sie verschuldet sind, Handyschulden, Mietschulden etc. Wenn sie unerwartete Rechnungen von 2.000 Franken nicht bezahlen können, die Reserven nicht haben, keine einzige Woche Ferien machen können außer Haus im ganzen Jahr, auch nicht eingerichtet sind, um jemanden zum Nachtessen einzuladen, weil sie einfach das Besteck, die Geschirr, die Küche nicht haben, sind zu arm. Man sieht es ihnen an Lückengebiss an, Übergewicht muss nicht arm sein, aber ist häufiger bei den Armen. Auch die Sucht ist häufiger in den tiefen Einkommensquintilen. Und dann die gesellschaftliche Isolation, das ist, sieht man nicht gleich gut. Man sieht es schon, ältere, einsame Leute im Migros-Restaurant den Tag vorbeigehen lassen. Das ist die setzen sich noch den Passanten aus im Restaurant. Auch schon ein bisschen einsam. Das ist eine Armut, ist häufig bei uns. Wir haben einen Durchschnitt von 7,7%, symbolisiert durch die punktierte Linie und aufgeteilt in die verschiedenen Kategorien, die besonders betroffen sind. Entschuldigung, muss ich besser das Mikrofon drehen. Besonders betroffen sind Haushalte ohne Erwerbseinkommen, Einelternfamilien mit Kind, normalerweise alleinerziehende Mutter, pensionierte Personen ohne ein Erwerbseinkommen. Sie haben über 15% risikoarm zu sein. Über 10% hängt mit dem Schulabschluss zusammen, auf das kommen wir auch noch zurück. Einzelpersonenhaushalte tendenziell auch, dann Frauen hier auch noch überdurchschnittlich zwischen 7,7 und 10%, Ausländerinnen, Haushalte mit zwei erwachsenen Großfamilien. Das sind die hauptsächlich Betroffenen von Krankheit, von Armut. Komme ich mal zur Beschreibung der Gesundheitsfaktoren, die zum vorzeitigen Tod führen. Es geht hier um den Anteil der Raucherinnen und Raucher mit der einkommensabhängig in den verschiedenen Altersklassen. Die bräunlichen sind die reichsten hier rechts und die hellblauen sind die ärmsten. In der Anzahl Leute, die rauchen, ist stellvertretend für andere Suchtmittel. Also die Suchttendenz ist höher, wenn man ärmer ist. Und dass ich gesund ist, ist logisch. Bei dieser Statistik geht es darum, rechts drei Kolonnen, links rechts drei Frauen, links drei Männer Kolonnen. Der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand wird erfragt von den Leuten. Und hier, auch hier ist klar, rechts sind die Ärmsten, hellblau. Es geht um Ausbildung und hier sehen wir auch wieder, dass die Ausbildung und die Armut direkt korrelieren. Je tiefer die Ausbildung, desto höher ist die Armut, haben wir schon gesehen bei den einzelnen Kategorien, dass sie mit obligatorischem Abschluss eine Armutsgefahr haben. Und auch hier sehen wir bei den hellblauen Kolonnen rechts jeweils der höchste selbst wahrgenommene Gesundheitszustand sind die Reichsten und die Grünen sind die Ärmsten, die haben einen tieferen selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand. Bundesamt für Statistik. Ärmere bewegen sich in der Freizeit deutlich weniger als Reiche. Man könnte auch sagen, sie pflegen, haben einen weniger guten Körpergefühl, für zum Beispiel Krafttraining, Ausdauertraining. Es ist verständlich, Arme haben manchmal die Motivation nicht. Ich meine, sich vorstellen, wenn man einen Tag lang schwer gemalocht hat und am Abend nach Hause kommt, den Briefkasten leert und da ist noch die Handymahnung drin und die Wohnungsmiete-Mahnung auch noch drin, dann hat man irgendwo keine Motivation, auch noch joggen zu gehen und ins Krafttraining zu gehen. Also es ist eigentlich verständlich. Es braucht das Fehlen von Existenzängsten, um Prävention zu machen im Sinne von vermehrter Bewegung. Und das ist eigentlich noch brutaler. Der Titel zu oberst ist nämlich nicht mehr gleich. Jetzt heißt es, wenn dein Vater arm ist, musst du früher sterben. Das geht sogar weiter. Also die Armut wird vererbt. Das Übergewicht und der Bluthochdruck wurde gemessen bei Kindern von einfachen Arbeitern, die linke Kolonne, und von leitenden Angestellten, die weiße Kolonne. Also sogar noch in der nächsten Generation spielt die Gesundheit eine Rolle im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Zustand. Gut. Ja. Und jetzt, wenn wir das wissen, wo fehlt es, wie kann man das verbessern? Ich lasse die Frage offen, aber die Diagnose von Guido, einem argentinischen Architekten, sagt eigentlich alles. Danke für die Aufmerksamkeit.
Nun haben wir dieses sehr desillusionierende Input-Referat von David Winitzki gehört. Wer reich ist, der bleibt reich. Wer reich ist, ist gesünder. Die Welt steht ihm offen. Wer arm ist, bleibt arm. Zum Teil über Generationen. Dies zeigt einfach einmal mehr, wie wichtig der linke Kampf einer Umverteilung von oben nach unten ist. Ich möchte hier noch etwas sagen, was wir vorhin vergessen haben. Wir sind alle drei von der AL-Gesundheitsgruppe. Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns über gesundheitspolitische Themen aus. Und so ist eigentlich auch dieses Podium heute zustande gekommen. Und wir haben Flyers da mit QR-Codes, falls irgendjemand Interesse hat, unserer Gruppe beizutreten. Wir freuen uns über jeden und jede, der mitmachen möchte. Es ist sehr spannend, wir treffen uns mittlerweile alle 6 Wochen. Es ist also auch einrichtbar, es ist nicht so viel. Kommt in Scharen. Nun geht es ein bisschen darum, nach all dem, was wir gehört haben, wo kann man denn in der politischen Arbeit ansetzen, um doch wenigstens einige Stellschrauben zu verändern und etwas zu verbessern. Und dazu möchten Tanja und ich, Tanja ist eben Gemeinderätin der alternativen Liste, ich sitze im Kantonsrat, möchten wir euch ein bisschen erzählen, an was wir arbeiten, was unsere Gedanken sind bei der Arbeit. Genau.
Ich komme noch mal schnell runter. Ich stehe hier lieber, wenn ich spreche, nachher setze ich mich aber, weil ich mit Nicole Wies ins Gespräch gehe. Wir haben hier ein Bild mitgebracht, es ist so ein Kinderkarussell, Sie mögen sich vielleicht erinnern, das steht auf so alten Jahrmarktplätzen, man kann in der Mitte drehen, also die Personen in der Mitte, die sind am Steuer, die können das Tempo bestimmen und wenn man da sich dort festhalten kann, ist es eigentlich okay, aber vielleicht haben Sie das auch schon erlebt, wenn Sie auf so einem Karussell gedreht haben, wenn Sie sich am Rande sitzen oder vielleicht sogar bei der Tür, also bei der Tür dort, wo kein Geländer ist, das ist ein eher ungutes Gefühl, man hat so das Gefühl, man fällt hinten raus, es zieht nach außen. Und dieses Bild möchten wir, oder versuchen Sie mal dieses Gefühl, sich vor das innere Auge zu führen, weil wir möchten darauf Bezug nehmen, wenn wir nachher von unserer politischen Arbeit sprechen, indem wir nämlich unsere Gesellschaft als Teil in diesem drehenden System anschauen. Wir haben hier ein Modell, ganz ein vereinfachtes Modell auf der nächsten Folie. Wenn wir jetzt annehmen, wir sind
als Gesellschaft eben auf diesem Karussell, die Kraft, die nach außen zieht, das ist etwas Physikalisches, die Zentrifugalkraft, dann können wir uns vorstellen, mit der Gesellschaft passiert genau das Gleiche unter den Bedingungen, die David Winitzki vorher erläutert hat, nämlich wie viel Einkommen habe ich, um gesund zu bleiben. Wir haben in der Mitte, wenn wir mal aus gesundheitspolitischer Perspektive schauen, ganz im Kern dort, wo das Steuer ist, haben wir so Gesundheitsbedingungen auf Bundesebene, die Gesundheitsversorgung steuern und beeinflussen. Dann, wenn wir so den inneren Kreis anschauen, kann man sagen, das ist so eine stabile Zone. Das ist dort, wo man vielleicht noch mitdrehen oder mitreden kann. Man hat auf jeden Fall genügend Einkommen, um die Gesundheitsleistungen, die man selber bezieht oder beziehen muss, auch ohne Probleme zu bezahlen. Wenn wir nach außen gehen, also beim Karussell schon ein bisschen dann in Richtung Geländer, dann, wir haben diese Zone mal so als gefährdete Zone angeschrieben. Das wird jetzt etwas krass, aber man muss schon sehen, dass trotz der Versicherung, der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, die ja eigentlich eine Sicherheit darstellen sollte, eine Erschütterung für sehr viele Menschen unseres Landes im Moment einhergeht. Es kann sein durch den Verlust der bezahlbaren Wohnung, es kann sein durch einen Schicksalsschlag, eine Scheidung, dass es sehr schnell zu einem Problem wird, Arztkosten zu bezahlen zu können. David hat Zahlen genannt, 7,7%, Caritas redet 2022 von über 8% der Schweizer Bevölkerung, die von Armut betroffen ist. Das sind rund 700.000 Menschen, davon rund 100.000 Kinder. Und was eigentlich fast noch beängstigender ist, ist der Anteil der Bevölkerung, der armutsgefährdet ist. Das sind rund 1,3 Millionen Menschen. Das sind wirklich sehr viele. Und für diese Haushalte sind die steigenden Krankenkassenprämien ein Problem, plus der Selbstbehalt und so weiter, das hören wir nachher noch. Denen steht das Wasser zum Hals. Die wählen vielleicht dann eine Franchise, wo sie weniger Prämien pro Monat bezahlen müssen, was wiederum eine erwiesene Schuldenfalle ist. Wenn wir jetzt nach außen gehen, vom Gefühl her eben zu dieser Öffnung, wo kein Geländer ist, da sind wir am Rand der Gesellschaft, die Menschen, die dort wirklich herausfallen. Und wir haben diese Zone so am Rand als prekarisiert bezeichnet. Das heißt wirklich von Armut betroffen, vielleicht auch noch mehr. Und hier sind wir natürlich auch in der mittleren Zone bei den gefährdeten Menschen, wo wir stabilisierend einwirken sollen, aber am Rande sind wir ganz besonders gefordert, diesen Menschen Hand zu bieten. Da gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, die wieder hineinzuholen, weil aus eigener Kraft schafft man das nicht mehr. Das ist unsere moralische Pflicht. Es ist unsere Pflicht, für alle Menschen ein Leben, möglichst ein Leben in Würde zu ermöglichen. Und in Würde leben bedeutet, einen gewissen Grad an Selbstbestimmung erleben zu dürfen. Wir gehen jetzt mit diesem Bild in das Gespräch und werden auch immer wieder darauf hindeuten, wo wir in diesem Kreis uns jetzt bewegen oder was wir bewirken wollen. Es wird von der Reihenfolge her so thematisch eher ein Teil auf kantonaler Ebene stattfinden. Das hat mit unseren Funktionen zu tun und danach bewegen wir uns dann zurück nach Zürich auf die Gemeindeebene. Ja, Nicole, wir beginnen im Kern, ganz da in der Mitte, wo der Pfeil weggeht, also diese Kraft nach außen weggeht. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben eigentlich ein gutes Instrument, die obligatorische Krankenversicherung, aber wir haben gleichzeitig die unsäglich unsoziale Kopfprämie. Das ist ein Einzelfall in Europa und das ist noch nicht alles. Wir haben nicht nur die Prämie, die nicht vom Einkommen abhängt, sondern wir haben auch sehr hohe Selbstanteile in unseren Arzt- und Pflegekosten, die wir selber tragen müssen. Und ebenso haben wir
einen Leistungskatalog, der bei weitem nicht alles abdeckt. Also wir zahlen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern einen großen Anteil unserer Gesundheitskosten out of pocket, aus dem eigenen Sack.
Ja, genau, du sagst es. Also wenn wir nochmal auf dieses Bild zurückgehen, so haben wir eigentlich auch in der Mitte den Motor der Gesetzgebung. Wir haben die nationale Gesetzgebung, die kantonale, dann geht es in die kommunale hinein. Und vom Bund her haben wir das Krankenversicherungsgesetz und der Bund verpflichtet dann letztendlich die Kantone, die Prämienverbilligung umzusetzen. Und grundsätzlich ist unser Krankenkassenobligatorium, das wir seit 1996 haben, wirklich eine sozialpolitische Errungenschaft. Es bedeutet, dass alle Menschen versichert sind. Wenn wir einen Blick über den großen Teich werfen, nach Amerika schauen, wissen wir, was es bedeutet, wenn man das eben nicht hat. Also es war wirklich toll, dass wir das hingekriegt haben mit dem Krankenkassenobligatorium. Und eben, es sind alle Leute versichert oder nur fast alle, aber auf das kleine Fastwörtchen kommen wir vielleicht später in unserer Diskussion noch einmal zurück. Es bedeutet, dass die gesunden Menschen die Kranken unterstützen, dass die jungen Menschen die Älteren unterstützen, aber wir haben eben diesen Knackpunkt der Kopfprämie und das ist die Stellschraube, die äußerst unsozial ist. Eine Kopfprämie bedeutet, jede Person bezahlt genau gleich viel für seine Krankenkassenprämie, egal wie viel er verdient. Und da setzt ja eigentlich auch die SP-Initiative, die 10%-Initiative an, dass eben niemand mehr als 10% für seine Krankenkassenprämie bezahlen muss, die wir als AL übrigens auch unterstützen. Aber das ist natürlich ein äußerst unsoziales System. Und aus diesem Grund haben wir uns immer sehr stark eingesetzt für die individuelle Prämienverbilligung. Wir haben stark dafür gekämpft, dass mindestens 30% der Bevölkerung diese Prämienverbilligung bekommen. Da sind wir dann eben so... Also hier geht es darum, die ganz prekarisierten Familien, die bekommen die Krankenkassenprämie bezahlt. Das sind Sozialhilfebezüger, das sind Ergänzungsleistungsbeziehende. Und dann hier in diesem Bereich setzt die individuelle Prämienverbilligung an, die eben die Familien entlastet, um nicht diesen immensen Betrag bezahlen zu müssen. Und unsere Vision, ganz grundsätzlich, ist natürlich eine einkommensabhängige Einheitskasse. Aber von diesem Traum sind wir leider noch ein bisschen weit entfernt. Ich denke, die Gesellschaft ist noch nicht bereit dafür. Vielleicht kommen wir mit all den Problemen, die wir haben, dem Ganzen etwas näher. Aber wir haben viele Vorstöße und Initiativen gemacht, dass eben diese Gelder der individuellen Prämienverbilligung auch wirklich bei den Menschen ankommen, dass möglichst doch breit dieses Geld verteilt wird. Also es ist schon ganz wichtig zu sagen, die Prämienverbilligung ist eben keine Sozialhilfe, sondern es geht effektiv auf laut Gesetzes wegen darum, Menschen mit tiefen Einkommen zu unterstützen, dass sie eben nicht Sozialhilfe beziehen müssen, dass sie nicht in die Schuldenfalle tappen. Es ist effektiv ein Schutz und gerade jetzt, wo alles so teuer geworden ist, ist das relevanter denn je.
Du hast die SP-Initiative erwähnt, das ist eigentlich ja wie eine Umverteilungsinitiative in unserem Sinn, von oben nach unten. Es ist aber auch eine Stabilisierungsmaßnahme, du hast es gezeigt. Das betrifft nicht nur die Leute am Rande, sondern eben auch, es wird vor allem würden jene profitieren, die jetzt noch keine individuelle Prämienverbilligung beziehen. Das ist schon eine, die Krux an diesem Instrument, einerseits sehr hilfreich, andererseits ein kompliziertes Instrument. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Vorerst möchte ich noch ergänzen, so als stabilisierende Maßnahme hat die AL im Frühjahr 2020 einen Vorstoß lanciert, der jetzt ausgelöst hat, dass Menschen in der Stadt Zürich, einkommensschwache Menschen, und da beziehen wir, wenn wir von einkommensschwachen Personen sprechen, bezieht man sich oft auf diese Gruppe der Bezüger von individueller Prämienverbilligung. Das hilft dann immer sehr, dass man das dort schon so eingrenzen kann. Und die Entlastung betrifft aber nicht Gesundheitskosten, das ist einfach diese Zielgruppe, sondern es betrifft
die gesteigerten Energiekosten, die wir vor einem Jahr ziemlich gespürt haben und vor allem eben einkommensschwache Haushalte. Sie halten pauschal in Abhängigkeit von Haushaltsgröße einen Betrag. Man muss hier sagen, es sind für fossile Energieträger noch, davon werden wir uns irgendwann entfernen, aber dort eben hat das ziemlich eingeschränkt.